Ja, wir reden heute Abend über Geistesgaben. Vor 14 Tagen war es etwa, wahrscheinlich, wo du angefangen hast mit der Reihe Begabt, oder? So ungefähr, genau. Und wir würden jetzt nochmal ein paar weitere Geistesgaben anschauen und ich werde euch versuchen, die jetzt noch ein bisschen zu erklären, wie ich die verstehe. Und ich werde zuerst noch ein paar allgemeine Sachen sagen zu Geistesgaben. Das griechische Wort, das dahinter steckt, Charisma, kennt man ja irgendwie, gell? Charisma, wenn jemand das Charisma hat. Ich finde es aber noch interessant, was im Griechischen dahinter steckt, durch Charis ist Gnade. Das heisst, Gnade steckt hinter diesen ganzen Gabengeschichten. Und Ma heisst die Wirkung von. Das heisst, Geistesgabe ist eigentlich eine Wirkung von der Gnade. Und darum finde ich Geistesgabe so super, weil es sind Auswirkungen von der Gnade Gottes. Es sind sichtbare Zeichen von der Gnade Gottes. Und dann hat Charis noch so eine gewisse Verwandtschaft mit Freude. Das finde ich eben auch noch so schön, oder? Also Charisma, das ist eine freudige Sache. Das ist etwas Schönes. Leider ist in der Kirchengeschichte immer wieder viel gestritten worden über Charisma. Ich will gar nicht darauf eingehen, was da alles diskutiert worden sind. Für das ein oder andere gespürt oder einmal, wenn ich es ausführen tue. Aber der Punkt ist, dass es sehr tragisch ist, dass man über Charisma, Freuden der Gnade, Wirkungen nachher streiten. Das ist ganz etwas Komisches. Aber man kann fast über alles streiten, glaube ich. Das ist schon. Das steckt ein bisschen in uns drin, dass man irgendwie überall ein bisschen etwas findet zum Streiten. Aber Charisma sind Gnadenwirkungen, wo sich eben auch der Freude soll zeigen. Und ich finde das drum so besonderig, weil wir heute Abend darüber reden, wie die Gnadenwirkungen sichtbar werden von dir, von jedem Einzelnen klar und sichtbar wird. Ich möchte auch sagen, Charismen oder eben Geistesgaben, Gnadengaben, wie man es auch etwas sagt, sind nicht irgendwelche Punkte, die man überkommt. Also wer ganz viele Punkte im Himmel hat, der hat besondere Geistesgaben oder ist sehr begabt, also das ist überhaupt nicht der Fall, sondern Geistesgaben sind echte Geschenke, sind Sachen, die Gott uns anvertraut, sind Sachen, die uns gegeben werden. Es ist kein Trophäe, wo man damit blöffen kann. Und es ist interessant, dass im 1. Korintherbrief, wo sehr oft von Geistesgaben dreht ist, vor allem Kapitel 12 und Kapitel 14, hat es zwischen ihnen ein Kapitel, 1. Korinther 13, vielleicht der eine läutet so, Hohelied der Liebe. Und das ist interessant, dass die Geistesgaben wie in der Mitte die Liebe haben. Und ich glaube, es ist eben wesentlich, dass Geistesgaben nicht irgendwelche Trophäen sind, irgendetwas, wo man blöffen kann, wo man angeben kann, sondern dass es eingebettet ist in etwas Größeres. Man muss vielleicht auch noch sagen, dass wir im 1. Korintherbrief drum so informiert werden über Geistesgaben, weil die Korinther gestritten haben. Ja, wir haben fast alle Briefe wegen dem, übrigens, ja, genau. Also dank dem, dass die so gestritten haben, haben wir die Briefe. Vielleicht außer den Römerbrief oder den Epheserbrief oder so. Aber es ist sehr viel gestritten worden. Und im 1. Korintherbrief heißt es etwa alle anderen Kapiteln. Und dann war noch die Frage von. Und dann gab es noch Spaltungen wegen. Und dann erklärt das. Und bei der Geistesgabe ebenfalls ist gestritten worden, weil es ist die glänzendste, die grösste, die schönste Geistesgabe. Und der Paulus sagt, das ist falsch. Das ist völlig falsch. Es geht gar nicht um das. Sondern es geht darum, dass wir Geschenke überkommen, die der Herr ehren soll. Und das hat überhaupt nichts mit irgendwie Hochmut zu tun oder mit einer Auszeichnung. Aber der Paulus sagt im 1. Korinther 12, und jetzt könntest du den Vers vielleicht mal einblenden, dass er uns will informieren über Geistesgaben. Es heißt da, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also der Paulus ist wichtig, dass wir informiert werden, was damit eine Geistesgabe auf sich hat. Und nachher fängt er weiter an ausführen im Vers 4. Das finde ich eben noch wichtig, auch zum Geistesgabe verstehen. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Da hätten wir jetzt eben den Begriff Charismen. Aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, aber es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Wir sehen da auch noch Dreieinigkeit drin in diesen Versen. Da ist vom Geist redet. Da ist vom Herr Jesus dreht und da ist von Gott Vater dreht. Also Dreieinigkeit, wo wie die Quellen ist von den Geistesgaben, wo er jetzt davon redet tut. Und was ich aber auch noch spannend finde bei den drei Versen, also er sagt, es gibt verschiedene Charismen, erzähle ich euch nachher noch ein paar Sachen darüber. Und innerhalb von diesen Charismen gibt es noch unterschiedliche Wirkungen. Beziehungsweise es fängt an mit Diensten. Das heisst, wenn du zum Beispiel die Gabe vom Lehren hast, kann es sein, dass du die Gabe hast zum Lehren bei Kindern. Ein anderer hat die Gabe zum Lehren bei Senioren. Ein anderer hat die Gabe zum Lehren vor grosser Menschenmenge. Und ein anderer hat wieder die Gabe zum Lehren in einer kleinen Hauskreisgruppe. Das heisst, Dienste sind unterschiedlich, obwohl man die gleiche Gabe hat. Und dann sagt er drittens noch, in diesen Geistesgaben gibt es auch verschiedene Wirkungen. Und ich möchte dir heute Abend auch ein bisschen Mut machen und sagen, nur weil vielleicht deine Geistesgabe oder deine Begabung, die du bekommen hast, nicht so eine grosse Wirkung hat, ist sie nicht weniger wichtig. Gell, es gibt Bibellehrer, die sind auf ganz, ganz grosser Ebene. Es gibt Evangelisten wie einen Billy Graham oder einen Pazzani, die von grossen, grossen Menschenmengen geredet haben. Die haben gesagt, Mensch, eine sehr riesige Wirkung. Aber die Person, die immer wieder Menschen zum Glauben finden, von der redet niemand. Die weiss man einfach nicht, die kennt man nicht. Es gibt unterschiedliche Wirkungen und es ist nicht schlechter und es ist nicht besser. Und ich möchte dich auch noch ermutigen heute Abend mit dem 1. Petrus-Text. Das heisst nämlich, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Da innen haben wir eine unglaubliche Fülle an Gnadengaben. Wow. Geballte Ladung. Eine Geistesgabe da innen. Ja, Halleluja. Halleluja. Und weißt du, was ich verrückt finde? Da sind so viele Geistesgaben drin, also Gnadenwirkungen vom Heiligen Geist. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, keine Ahnung, was ich habe. Und dann denke ich, was? Musst du suchen, musst du herausfinden. Musst du dir mal vorstellen, du hast Gott von der Heiligen und weißt es nicht. Blöd, hä? Blöd. Das ist wirklich schade. Hey, jeder von uns hat Begabungen. Jeder ist geistbegabt, der Jesus Christus glaubt und mit ihm unterwegs ist. Jeder, sagt Petrus. Und das ist so gewaltig, das ist so verrückt, dass ich denke, und wir wissen es manchmal nicht einmal. Und darum wäre es sehr, sehr Mut machen, dich mit dem auseinanderzusetzen. Aber ich möchte jetzt aber auch noch sagen, dass ich heute Geistesgaben nicht mehr so statisch verstehe. So nach dem Motto, hast du sie oder hast du sie nicht? Ich verstehe heute Geistesgaben ein bisschen fluider, ein bisschen flüssiger. Ich glaube, dass es nicht so statisch abläuft. Ich glaube eher, dass Gott allen Sachen geschenkt hat, die wir sollen zur Entwicklung bringen. Und über das möchte ich heute Abend auch noch ein bisschen reden, weil ich glaube, es ist eben ein bisschen unterschiedlich, wie die Geistesgaben funktionieren. Wenn wir die Listen durchgehen von den Geistesgaben, wir finden die im Römer 12, 1. Korinther 12, letztes Mal haben wir Epheser 4, 11 angeschaut, genau, von den Diensten, die dort sind, dann hat es so verschiedenste Listen, die man findet. Und je nachdem, wenn ihr für einen Theolog nehmt oder für ein Buch über Geistesgaben, dann kommt er vielleicht auf 9 Geistesgaben. Andere haben 12, andere 15, andere haben auf 23, genau. Und damit will ich mehr sagen, es gibt keine fertige Liste, wie viele Geistesgaben es gibt. Ich glaube, das ist viel, viel freier. Und manchmal habe ich das Gefühl, Paulus fängt einmal zufällig an, so zum Beispiel im 1. Korinther 12, fängt er mal an aufzählen, dann nimmt er ein anderes Thema. Und redet nochmal über Geistesgaben und bringt wieder andere. Der Paulus hat ganz viele Geistesgaben vor sich, wo Menschen begabt werden vom Heiligen Geist. Und dann gibt es auch noch so Geistesgabenbücher, wo zum Beispiel das Handwerk noch drin nehmen oder Lieder singen, künstlerische Begabung drin nehmen, Musik, Kreativität und so weiter. Da gibt's ganz unterschiedliche Listen. Und, wenn ihr letztes Mal gesehen habt, es gibt auch noch so Geistesgaben, die wie personifiziert sind. Also nicht nur jemand hat Gaben zum Lehren, sondern er ist Lehrer. Oder er hat nicht nur eine apostolische Gabe, sondern er ist Apostel. Also so eine Personifizierung werde ich euch auch noch zeigen. Vielleicht kannst du mal das Schaubild einblenden, wo mir persönlich immer wieder hilft, in dieser ganzen Geistesgabenfrage. Der Punkt ist eben der, bei der Geistesgabe gibt es immer wieder Momente, wo man denkt, ja, aber das müssen ja alle haben. Ich zeige euch ein paar, wo man denkt, das ist ja offensichtlich, das sollten ja alle haben. Aber ich möchte euch mal anhand von der Prophetie zeigen, das Schaubild, das ich hier habe. Ich glaube, dass grundsätzlich jeder Christ kann Gottes Stimme hören. Und ich glaube auch, dass jeder Christ, wenn er redet, Gottes Wort soll weitergeben. Wir haben im 1. Petrus so eine glatte Stelle, was heißt, wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Steht wirklich, 1. Petrus 4,11. Ich glaube, wir sollten alle immer wieder den Herrn bitten, wenn ich rede, in einer Sitzung, in einem Gespräch, wenn ich unterwegs bin, im Zug, dass Gott durch mich reden kann. Dass etwas Prophetisches durchgeht. Und dann gibt es Leute, die haben eine gewisse Verdichtung. Da ist unglaublich stark, wenn die etwas sprechen, wenn die etwas sagen, dann trifft es ein. Dann passiert es. Das sind Leute, die eine Begabung haben. Und dann geht es noch weiter, dass Leute, die eine starke Begabung haben, zum Beispiel in der Prophetie, sind nicht nur prophetisch begabt, sondern werden zu Propheten. Wo vielleicht auch von einer Gemeinde anerkannt werden, dass ich ein Prophet bin. Spürt ihr etwas vom Wechsel, was es gibt? Das ist nicht immer so statisch, sondern Gott will uns begaben und es gibt gewisse Verdichtungen bis hin zu Ämter. Ich will noch mal ein paar Beispiele bringen. Die bekannte Gabe, das Dienen. Dienen ist so eine bekannte Gabe, das ist so eine Geistesgabe vom Dienen. Jetzt können wir sagen, ja, das ist jetzt dumm gelaufen, ich habe die Gabe einfach nicht. Und darum helfe ich auch gar nicht. Vor allem so beim WC-Putzen und solche Sachen. Ich habe die Gabe nicht, tut mir leid, oder? Ist ja blöd, wenn man nicht gabenorientiert schafft, gell? Ich kann euch sagen, ich habe noch ein paar andere Bibelstellen, wo es heisst, dient einander. Alle zusammen. Und es gibt noch ganz einen Haufen Bibelstellen, die darauf hinweisen, wir sollen alle dienen. Aber es gibt Leute, die eine spezielle Begabung vom Dienen. Ich habe so zwei, drei vor Augen, die eine ganz spezielle Begabung zum Dienen haben. Das ist irrwirklich. Und das kann dann reingehen in ein Amt, in eine Aufgabe, in einen Beruf von einem Diakon oder einer Diakonisse, die ihr das ganze Leben dient, so zur Verfügung stellt. Merkt ihr, das sind so flüssende Sachen. Oder auch ganz ein beliebter Punkt ist Geben. Es gibt tatsächlich eine Geistesgabe vom Geben. Und die einen sind glücklich, dass sie die nicht haben. Die musst du nicht geben. Nein, das ist eben nicht so. In der Bibel steht immer wieder, gebet grosszügig, gebet gern. Gebet, sind grosszügig und beschenkt das Reich Gottes mit dem, was ihr rüberkommt. Und dann gibt es Leute, die eine spezielle Begabung im Geben. Die haben irgendwie so eine ganze freigebiges Herz, das einfach kann geben, das kann verschenken. Ich kenne solche Leute, die geben einfach wahnsinnig gern und viel. Und dann gibt es vielleicht Leute, die das sogar als Aufgabe haben. Ein Sponsor zum Beispiel. In der Kirchengeschichte ist sehr vieles gebaut worden durch irgendeinen Sponsor. Durch irgendjemand, der es sich gehabt hat und gezahlt hat und Finanzen freigesetzt hat. Also, es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Da können wir jetzt beim Lehren durchspielen. Wir alle zusammen sollen das Evangelium erklären, aber es gibt Leute, die eine spezielle Begabung haben. Und dann gibt es Bibellehrer, die als Beruf das haben. Und beim Evangelisation können wir das Gleiche auch machen. Wir sollen alle Zeugen sein für den Herrn. Es gibt solche, die haben eine spezielle Begabung vom Evangelisieren. Und dann gibt es den Evangelist, der das als Beruf macht. Oder? Also, warum sage ich das? Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass mir immer wieder auffällt, dass sogenannte Gabenprojektionen passieren. Das heisst, ich habe eine Begabung und denke, hä? Und ihr macht das nicht? Also ich habe zum Beispiel, ich kenne einen aus meinem Bekanntenkreis, der ist wirklich ein begabter Evangelist. Und er kann nicht verstehen, dass ich nicht auf die Straße gehe und auch evangelisieren. Das steht doch in der Bibel, das muss man doch machen. Alle müssen auf die Straße, alle müssen evangelisieren. Aber nicht eben die Begabung, ganz eine starke Begabung. Und es gibt auch noch andere Begabungen, wo oftmals der Gabenträger denkt, hä, wieso machen das nicht alle? Das muss man doch, das steht doch in der Bibel. Und das andere ist eben das, was ich schon erwähnt habe bei dieser ganzen Geschichte, ist, dass man sich oftmals rausnimmt und denkt, habe ich nicht, muss ich auch nicht. Und darum glaube ich, ist das fließende Denken von dieser Gabengeschichte eben sehr, sehr wichtig. Und dann möchte ich euch noch einen Vers, bevor wir dann ein paar Konkretionen anschauen, noch einen Vers weitergeben. Und den finden wir im 1. Korinther 14. Im 1. Korinther 14 1 steht, strebt nach der Liebe, das kommt eben gerade vom Kapitel 13, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Und das Wort eifert, spude, wenn wir früher einen Bibelkurs hatten, spude. Genau, Spure heißt mit Eifer, mit Leidenschaft. Das heißt, der Paulus fordert die Gemeinde Jesu auf, mit Leidenschaft nach der Geistesgabe zu trachten. Ich finde es immer ein bisschen traurig, wenn man Christen sagt, keine Ahnung, wenn ich für eine Geistesgabe habe. Puh, weiß ich nicht. Mal schauen. Ich würde am liebsten ein bisschen schütteln. Und sagen, hey, da steht Eifert nach den Geistesgaben. Brennet dazu. Wir können sie nicht selber machen, darum den nächsten Vers habe ich auch noch eingeblendet, das sage ich unten dran. Es ist tatsächlich so, der Geist weht, wie er will, und er verteilt auch Gaben, wie er will. Das ist schon so. Wir können es nicht selber machen. Aber wir sollen uns ausstrecken danach. Wir sollen voller Feuer nach diesen Geistesgaben ausgerichtet sein. Vor allem eben, ich zeige euch jetzt ein paar Geistesgaben, und ich finde, die wären dringend nötig in dieser Welt. Dringend, dringend. Und stell dir mal vor, die würden da schlummern drin. Wow. Und ihr wisst es nicht. Wow. Nein, ich darf nicht daran denken. Hey, stell dir mal vor, Christenheit weiss nicht, was für Gaben das sie hat und geht in den Alltag rein, wo sie jeden Tag Leute sieht. Und sie weiss nicht, was für Gaben das sie hat. Oder? Also, was schlummert in dir rein? Und wie gesagt, nicht die Frage, hast du sie oder hast du sie nicht, sondern was steckt in dir rein, was schlummert? Was hat Gott in dir rein angelegt? Und über das werde ich jetzt reden. Und ich werde euch jetzt ein paar Geistesgaben zeigen oder erklären. Und das Problem ist, dass das 6 Geistesgaben sind. Also es wird ein bisschen tricky. Also wir müssen ein bisschen schnell durch das Ganze durch. Und ihr dürft nachher gerne auch noch auf mich zukommen, wenn ihr noch ein bisschen neuere Sachen wollt wissen. Aber ich möchte euch jetzt 6 Geistesgaben zeigen und ich finde, sie sind wirklich sehr, sehr zentral und sind vor allem aus dem 1. Korintherbrief, gell? Hast du es so ein bisschen rausgenommen? Genau. Und die erste Geistesgabe, die finde ich schon mal ganz wichtig und ganz besonders, nämlich die Gaben der Heilungen. Ich habe immer eine Kurzdefinition drin, einfach, dass wir ein bisschen wissen, von was man redet. Die habe ich vom Christian Rust genommen. Heilungen sind die Gaben im Namen Jesu Christi und in der Kraft des Heiligen Geistes, mit Menschen so zu beten, dass ihnen die heilende Zuwendung Gottes zuteil wird. Da ist etwas Auffälliges. Bei den Aufzählungen von den Geistesgaben, von den Charismen steht Gaben der Heilungen, ein doppelter Plural. Es gibt nicht die Gabe der Heilung. Und ich glaube, niemand unter uns hat die Gabe der Heilung für alles. Und ich finde es noch gut, dass der Paulus sagt, es gibt Gaben der Heilungen. Und wahrscheinlich ist der Punkt der, dass wir, auch wenn wir eine Gabe von der Heiligen haben, oder einen Teil von Gabe von Heiligen, vielleicht für etwas. Ich weiss von Leuten, die eine Gabe von Heilung zum Beispiel für Rücken. Die können für Rücken beten, dass sie gesund werden. Ich weiss sogar von jemandem, der hat Geistesgabe von der Heiligen, und zwar für schlechtes Gehör, für taub oder so. Der hat wirklich die Begabung, der kann für Menschen beten und die hören wieder. Wisst ihr, was verrückt ist? Er selber hört nicht gut. Das ist Ironie Gottes. Keine Ahnung, warum er das macht. Vielleicht, weil er selber so darunter leidet. Vielleicht drum. Das ist im Fall sowieso noch interessant. Viele Personen, die Gott von der Heilung haben oft selber ein Leiden. Vielleicht kennt man noch die Helga Anton, die Gigenbauerin oder die Gigenspielerin, die für viele Menschen um Heilung gebetet hat, aber sie ist selber krank gewesen. Ja. Aber es ist eben auch noch gut, dass uns das nicht so stolz macht, so arrogant macht, oder? Sondern, dass man wirklich auch reinbettet. Wie die Gabe funktioniert, das ist sehr unterschiedlich. Wir sehen es bei Jesus selber. Manchmal hat Jesus bettet, manchmal hat Jesus proklamiert, manchmal hat er zweimal bettet, manchmal hat er Dreck gebraucht. Ja, auch Jesus, ja. Nein, ich weiß. Und manchmal hat er gespeuzt. Habe ich noch nie gemacht. Aber also ich habe auch schon gespeist, aber vielleicht nicht zum Heilen. Also schon noch speziell, gell? Es gibt kein Muster, wie die Heiligen abgehen. Jesus selber hat bei jeder kranken Person, bei jedem, auch Blinden, das ist vor allem um blinde Geschichten gegangen, da mit Dreck und Spucke und so weiter, hat er immer wieder anders vorgegangen. Er hat sich leiten vom Heiligen Geist, wie er in dieser Situation soll ihn beten. Und wie gesagt, manchmal ist es Betten, manchmal ist es Proklamieren, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt da nicht einen ganzen starren Ablauf, wie das soll gehen. Wichtig ist, Menschen, die das auf dem Herzen tragen, sollten vor Gott einmal prüfen, ob sie allenfalls Gaben von der Heiligen haben. Ich werde übrigens nochmal die drei Schritte zeigen. Ich muss nicht mehr einblenden, aber ihr habt sie sicher noch im Kopf, die drei Schritte. Ich glaube, grundsätzlich sind wir alle herausgefordert, predigt und heilt, alle zusammen. Ich glaube, jeder von uns soll um Heilung beten für andere Menschen. Aber es gibt Leute, die eine starke Begabung da drin haben, wo Menschen wirklich gesund werden, sehr rasch gesund werden. Und dann glaube ich, dass es auch Heilungsdienste gibt. Oder wir lesen zum Beispiel in Jakobus, dass man die Ältesten sollen rufen, wenn man krank ist. Auch so einen Dienst von Ältesten, auch für Kranke zu beten. Die sogenannte Krankensalbung. Gut, also ich will dir sehr ans Herz legen, wenn du innerlich den Wunsch trägst, für Menschen zu beten, dass sie gesund werden. Übrigens nicht nur Körper, sondern man kann auch gesund werden an der Seele, man kann gesund werden im Geist, man kann überall gesund werden. Wenn du das auf dem Herzen trägst, fragen, ob es bei dir ist. Ob du gab bist von der Krankenheilung. Ich weiß nicht, wie finde ich denn da raus? Was denkt ihr da? Bete mal für jemanden. Ganz einfach. Bete mal für jemanden. Bete um Heilung. Steh rein, fang an beten. Oder proklamier, dass der Schmerz muss gehen. Oder wie auch immer, wenn du vorgehst. Ich glaube, da müssen wir es nicht so kompliziert machen, sondern reinstehen und tatsächlich uns brauchen lassen vom Herrn. Übrigens, missionarisch gesehen, ist Krankenheilung sehr oft gebraucht worden. Es hat so eine Phase mal gegeben von so Heilungsevangelisten, wo ganz bewusst das Evangelium mit Krankenheilung verbunden haben. Ich glaube, das ist sehr effektiv. Sehr. Ist nicht alles, aber ist sehr effektiv. Wirklich auch für Kranke zu beten. So als Gefährdung oder so, würde ich dir auch sagen, auch wenn du Gott von der Krankenheilung hast, es werden nicht immer alle geheilt. Das geht übrigens bei allen Geistesgaben so. Auch einer, der Gott hat von der Evangelisation, es bekehren sich nicht immer alle, auch bei dieser Person nicht. Und auch wenn du Gott hast vom Lehren, es verstehen es auch nicht immer alle. Das ist leider einfach so. Genau, also da du, auch wenn du Gott vom Heilen hast, musst du in dieser Spannung auch ein bisschen leben, dass nicht immer alle gesund werden. Das ist einfach so. Und auch als Gefährdung würde ich noch sagen, wenn du eine starke Begabung hast in der Krankenheilung, gib es immer wieder dem Herrn ab. Fang es nicht auf dich zu konzentrieren. So, eine zweite, die ich sagen möchte, und die kann ich ein bisschen kürzer machen, ist die Gaben der Kraftwirkungen. Die Gaben der Kraftwirkungen geht über Krankenheilung hinaus. Gaben von der Kraftwirkungen sind Wunder, die passieren können, dass man zum Beispiel ein Unwetter aufhalten kann, dass man einen Geister austreiben kann. Das kann auch ganz unterschiedlich sein. Auch wieder ein doppelter Plural. Gaben der Kraftwirkungen. Es gibt nicht die Gabe der Wunder, sondern das sind vielleicht Facetten. Und auch in der Bibel haben wir immer wieder so Kraftwirkungen, wo Dämonen austrieben worden sind, wo zum Beispiel Menschen Versorgung erlebt haben. Meine Lieblingsgeschichte ist natürlich der Elia, gell, auf dem Berg Karmel. Das finde ich eine sagenhafte Geschichte, oder? Da geht es um einen Showdown für Gott. Ja, da macht einen richtigen Wettbewerb. Er geht über und sagt, gegen 450 Baalpriester, beide sollen einen Altar erstellen. Er macht einen für den Herrn und sie sollen für den Baal einmachen. Und der Gott, der für schickt, hat gewonnen. Ah. Also, ich weiß, schon mal gemacht hast. Aber da. Den finde ich gut. Den finde ich echt gut. Und er steht an und wartet, bis die anderen mal endlich fertig sind. Bis am Nachmittag sind zum Rufen, Schreien, Kreien. Und er hat dann noch die. Ja, genau, er hat dann noch ein bisschen gespöttelt und so weiter. Und er hat gesagt, er ist sicher auf dem WC, wir haben noch Leute rufen und so. Auf jeden Fall kommt es zu Simon und hat noch Wasser drüber gegossen lassen. Und dann hat er gesagt, Herr, zeig, dass du Gott bist. Dann ist er dafür gekommen. Hat sogar die Steine weggeputzt. Das ist sonst nicht normal. Aber es ist ja übernatürlich, gell? Ah, die Geschichte gefällt mir. Ich finde das so, das sind Kraftwirkungen, oder? Und es kann sein, dass du Gott für eine Kraftwirkung hast. Vielleicht nicht für eine Krankheilung, sondern dass du vielleicht das Unwetter kannst stoppen oder eben irgendwie eine Demonstration für die Gegenwart und Kraft Gottes. Ich würde sehr empfehlen, das mal herauszufinden, weil das wäre eben noch wichtig, oder? Stell dir einmal vor, in der heutigen Zeit, wo so vieles unsicher ist, wo wir in der Zeitung so komische Berichte lesen und du hättest Kraft oder Gabe von den Wunder. Hey, pack's aus, bist du gut? Nein, ehrlich, das ist schade, oder? Wenn das schlummert. Das ist ja wahnsinnig. Ich meine, da innen sind 200 Leute und ich sage jetzt mal, 10% hat da vielleicht. Hey, pack's aus. Das ist wirklich schade. Genau, wir müssen noch ein bisschen weiter, gell? Wir haben noch Gott vom Glauben. Gott vom Glauben, ich habe wieder so eine Definition eingeblendet, das ist ein hohes Maß. Übrigens, bei dem Gott vom Glauben, das ist jetzt gerade so ein Punkt, wo echt schwierig ist, warum es ein Geistesgott vom Glauben gibt. Weil zum Jesus Christus kennenlernen, musst du sowieso glauben, oder? Geht gar nicht anders. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du in dein Haus gerettet, oder? Also ohne Glauben kommst du gar nicht drin. Und dann sollen wir noch im Glauben wachsen. Alle zusammen sollen im Glauben wachsen. Und dann hat Jesus seine Jünger etwa viermal tadelt und gesagt, ach, ihr Kleingläubigen. Also wir sollen wachsen im Glauben. Aber es gibt Leute, die eine spezielle Begabung im Glauben. Die sehen Sachen schon. Die können Sachen wahrnehmen. Die können Sachen anpacken, obwohl es noch gar nicht vorhanden ist. Auch da haben wir verschiedenste biblische Beispiele wie der Abraham, Vater des Glaubens. Auch bei den Aposteln ist das immer wieder passiert. Oder beim Petrus gefällt mir auch so. Er schaut so einen Gelähmten an und sagt, hat er keinen Stutz oder so. Aber wenn ich habe, im Namen Jesus stehe auf. Der hat nicht einmal betet mit ihm. Gell, ich würde jetzt vielleicht mal mit Betten anfangen oder irgendwie sogar mal ganz schüch oder so. Gell? Aber er hat es gesehen, er schaut ihn an und sagt, im Namen Jesus steh auf. Komm, steh auf. Der Petrus hat Glauben in sich hinein gehabt. Er hat gewusst, es passiert. Glauben sind Menschen, die etwas sehen. Und ich möchte im Fall noch sagen, Menschen, die diese Gabe haben, das sind nicht nur Optimisten. Sondern Gott schenkt die Gabe manchmal auch anderen. Der Hudson Taylor zum Beispiel, der China-Inland-Missionar, war überhaupt kein Optimist. Und er ist so ein Mann des Glaubens geworden. Er hat Sachen gesehen. Er hat Sachen gesehen, die werden. Und er konnte es umsetzen. Und vor allem im Zusammenhang noch mit Gebet ist da eine ganz, ganz starke Kraft. Hey, wir brauchen noch viel mehr Männer und Frauen, die Gott vom Glauben haben. Als gefördert möchte ich noch sagen, Leute, die Gott vom Glauben haben, die sind manchmal nicht so korrigierbar. Wenn man eine Person, die Gott vom Glauben hat, ein bisschen stoppt, dann heisst der Name gerade, hey, du stoppst das Werk vom Herrn. So. Ja, also auch Leute vom Gott vom Glauben sollten sich auch dreinreden lassen, sollten auch ein bisschen kritikfähig sein und sie neigen manchmal ein bisschen zu Einzelgängertum. Das ist tatsächlich so. So, wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Ich möchte noch Gott von der Zunge reden. Und ich habe ein Wort da vorne, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das machen Bibelübersetzer machen das manchmal. Wenn man das griechische Wort fast nicht weiß, wie übersetzen, nimmt man einfach das Griechische. Und im Griechischen steht Glossolali. Glossolali. Glosso heißt Sprache, heißt Zunge, heißt Rede. Und Lalein heißt eben aussprechen, heißt verfestigen, heißt irgendwie etwas. Und darum, ich weiß fast nicht, wie man die Gabe übersetzt. Ist es eine Zungenrede, Sprachenrede, Zungengebet, Sprachengebet oder so? Und die, die es nicht wissen, die übersetzen, nehmen einfach das Griechische. Dem ist auf sicher. Dann steht es nämlich, wie es dort steht. Und dann muss man selber nachschauen. Glossolali ist ebenfalls eine Geistesgabe, die ich finde, ist sehr fluid. Ist auch nicht so statisch. Da gibt es zum Beispiel Glossolali, wo Menschen eine fremde Sprache reden und andere verstehen es. Glossolali ist manchmal unbekannte Wörter, die jemand redet und wie vor Gott gerettet tut. Glossolali kann aber auch eine Engelssprache sein, kann auch ein Lied singen sein und es kann auch ein prophetisches Wort sein, das dann auch ausgelegt wird. Glossolali ist nicht ganz so einfach zum Übersetzen und auch zum Erklären, was dahinter stecken tut. Ich werde nochmal mit meinem Dreiklang kommen. In der Bibel steht, dass wir alle zusammen im Geist beten sollen. Für gewisse Theologen ist es dann gerade Zungengebet. Aber ich glaube, dass jeder Christ soll im Geist beten soll. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir nicht nur unsere Sprüche aufsagen, sondern dass man wirklich in die Gegenwart Gottes treten, uns verbindet mit ihm und manchmal Worte kommen, wo wir selber überrascht sind, wenn wir jetzt beten. Ich glaube, wir alle sollen lernen, im Geist beten. Aber es gibt Leute, die eine Begabung haben in der Zungenrede, wo dann vielleicht auch wirklich auch fremde Wörter kommen, die man so gar nicht kennt. Aber bei der Geistesgabe der Zungenrede haben wir tatsächlich einen Hinweis im 1. Korintherbrief. Besitzen alle die Gabe, Kranken zu heilen? Reden alle in Zungen? Können alle übersetzen? Und die Antwort ist nein, nicht alle. Es ist einfach sehr unterschiedlich. Und es gibt Leute, die eine so eine starke Gabe in der Zungenrede, dass eben prophetische Worte drin ist, die man dann auch übersetzen tut. Ich will zu dieser Gabe sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht zu fest verkrampfen bei dieser Geistesgabe. Und da wäre jetzt so ein kleiner Hinweis aus der Kirchengeschichte. Da ist viel, viel gestritten worden. Sehr viel. Und ich glaube, es ist schade. Es ist wirklich schade, wenn man streitet über die Geistesgabe. Ich glaube wirklich, wir alle sollen im Geist beten. Es gibt Leute, die eine spezielle Begabung haben, um in Zungen oder in speziellen Sprachen oder in Engelssprachen zu reden. Und es gibt Leute, die haben so eine starke Begabung, dass man es übersetzen muss, weil es für alle ganz wichtig ist. Und das ist dann noch die nächste Geistesgabe von der Auslegung. Es gibt Leute, die eine spezielle Begabung von der Auslegung. Wie das Sprachengebet oder die Glossolalie passiert, das kann sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, dass du heute Abend dir überkommst, wenn man betet, wenn man Lobpreis macht, dass du plötzlich in fremden Zungen kannst reden. Das passiert manchmal ganz, ganz überraschend. Ich weiss von einer Person, die war so in tiefer Not gewesen, sie hat eine Nacht lang durchgerungen und betet mit dem Herrn. Er hat gesagt, ich verstehe dich nicht mehr, ich komme nicht mehr draus, es ist alles nur noch dunkel, es ist alles nur noch schwarz, ich weiss nicht mehr rein aus und ich in dem Moment hat sie Sprachgebet bekommen, die Person. Und sie ist frei geworden. Ganz eindrücklich. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber ich möchte nochmal sagen, verkrampf dich nicht dermassen auf Sprachgebet. Das kann sehr, sehr streng werden. Und es gibt so etwas ganz, ganz Wirres auch draus. Und genau. Nein, ich lasse. Ich will dich ermutigen, bist offen dafür, dass du in einer besonderen Kommunikation mit Gott kannst reden. Aber warte nicht darauf, dass du besondere Worte hast, die niemand versteht. Sondern fang an, im innersten Geist mit Gott zu reden. Fang an, in tiefster Verbundenheit mit Gott zu reden. Und wenn du alle Wörter kennst, die du sprichst, mach nichts. Bist tief verbunden. Und lass dich leiten vom Heiligen Geist. So, ich komme zum Schluss. Ich möchte noch die letzte Gabe noch nennen, das ist Geisterunterscheidung. Ich glaube, dass eben gerade in der heutigen Zeit Geisterunterscheidung wichtig ist. Ich habe da wieder so eine Definition von Geisterunterscheidung. Das sind Personen, die können unterscheiden, ob ein Wort oder eine Situation vom Herr ist, ob sie seelisch ist oder der Paulus weist auch darauf hin, dass gewisse Sachen auch von Satan können sein. Geisterunterscheidung, glaube ich, ist dann ganz wichtig, wenn das Prophetische wächst, wenn das Apostolische wächst, wenn all die Geistesgaben am Wachsen sind, dann ist es umso wichtiger, dass wir auch noch die Gabe für die Geisterunterscheidung haben. Und es ist interessant, dass ausgerechnet bei den Korinther wichtig war, dass die Gabe für die Geisterunterscheidung passiert. Dass sie Menschen, die ein tiefes Gespür haben, ist jetzt da nur seelisch oder ist es gar vom Teufel oder ist Gott verrät. Und ich will dir einfach sagen, wir brauchen die Gabe im Fall auch sehr, sehr dringend. Und wir brauchen sie in unseren Gemeinden, wir brauchen sie in unserem Zusammensein, wir brauchen sie in unseren Ehen, wir brauchen die Gabe für die Geisterunterscheidung. Ich finde sie sehr, sehr wichtig, gerade heute, wo so viel Chaos ist, wo so viel durcheinander ist. Dass wir Zeitung lesen können mit der Gabe für die Geisterunterscheidung, dass wir wissen, was vom Herrn und was nicht vom Herrn. Das sind ganz wichtige Gaben. Die Schwierigkeit bei dieser Gabe ist ein bisschen, also ich kenne jemanden, der ist ein unglaublicher Nörgeli. Wahnsinnig. Der findet überall das Haar in der Suppe und ist immer am Nörgeln. Und ich weiss noch, dass er mal zu mir gekommen ist und ich habe ihn mal darauf angesprochen. Gesagt, du bist immer so negativ, du bist immer so. Dann schaut er mich so strahlend an und sagt, weißt du, ich habe Gott für eine Geisterunterscheidung. Ja. Dann müsst ihr das Kapitel 13 nochmal lesen vom 1. Korinther. Gell? Also, ich kann mir vorstellen, und ich habe es dann auch gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er Gott von der Geisterunterscheidung hat. Aber sie muss noch ein bisschen geheiligt werden mit der Liebe. Sie braucht noch eine Veränderung mit Freundlichkeit, mit Demut, mit Güte, mit Sanftmut. Hört, je mehr dass die Geistesgaben wachsen, je mehr brauchen wir Geisterunterscheidung, aber auch je mehr brauchen wir die Frucht vom Heiligen Geist. Vielleicht kannst du den letzten Vers, 1. Petrus, noch mal einblenden, den wir schon genannt haben. Wir alle zusammen sind geistbegabt. Und ich möchte jetzt beten, dass Gott deine Begabung dir zeigt. Ich möchte jetzt beten, dass Freisetzungen passieren heute Abend von Geistesgaben, die schlummern. Warst du schon verteilt, warst du schon gegeben, aber sie schlummern noch. Und ich möchte dir sehr Mut machen, wenn du etwas auf dem Herzen spürst, dass Gott dir das geschenkt hat, gang dem nach. Wenn es Krankenheilige ist, gang auf eine kranke Person zu, fang an beten für die Person. ich würde dir sehr, sehr empfehlen, dass du tatsächlich in einer ganz tiefen Verbundenheit mit dem Herrn dich öffnest für das, was Gott dir geschenkt hat. Und wie gesagt, es geht nicht so darum, hast du sie oder hast du sie nicht, sondern es geht vielmehr darum, was ist in dir angelegt, wo Gott als Gnade für die Welt will beschenken. Gott hat dich beschenkt, damit die Welt etwas hat davon, dass er Wirkung hat. Und vielleicht ist es Gott für die Kraftwirkungen. Ich sage, da hast du viel Arbeit. Du hast sehr viel Arbeit. Wir brauchen dringend Kraftwirkungen Gottes unter uns. Eine echte Demonstration von der Kraft Gottes. Genau. Vielleicht ist es Glauben. Vielleicht ist es Geisterunterscheidung. Und vielleicht schenkt der Herr heute dir ein Sprachengebet. Auf eine ganz neue Art und Weise. Mach dich auf. Mach dein Herz auf. Komm, wir stehen auf dazu. Ich glaube, es ist noch gut, wenn wir noch ein bisschen aufstehen dazu und uns einfach öffnen für den Herrn. Und ihm einfach sagen, wir wollen offen sein für sein Wirken. Vater im Himmel, danke vielmals, dass du da bist. Ich möchte dir so vielmal Danke sagen, dass du alle da so begabt hast, die dir nachfolgen, die mit dir unterwegs sind. Herr, es ist so eine gewaltige, ladige Gabe da drin. Es ist unglaublich. So viele Geistesgaben da drin sind. Wahnsinn, Wahnsinn. Herr, es ist so ein Potenzial da in der Gemeinde. Jesus, du hast alle beschenkt. Mit mindestens einer, vielleicht zwei und drei Gaben. So ein Potenzial da. Und die Welt braucht deine Kraftwirkungen. Die Welt braucht ein Zeichen von deiner Wirkung. Sie braucht eine Demonstration von deiner Kraft. Und du hast gesagt, ich mache es durch meine Jünger, durch meine Nachfolger. Ich mache es durch sie. Ich begabe sie und sie sollen mit Freude rausgehen. Vater im Himmel, ich glaube, dass du heute Abend möchtest Gaben von den Heiligen freisetzen. Ich glaube, da schlummert etwas von ganz, ganz vielen kranken Heiligsgaben. Auf welche Art und Weise auch immer. Herr, setz sie frei, bitte. Wir brauchen sie dringend. Es gibt so viele kranke Leute. Herr, ich glaube, da hat es Leute von der Gabe von der Kraftwirkungen. Die haben vielleicht sogar noch einen starken Glauben, weil sie einfach den von dir so geschenkt bekommen haben, zum Sachen bewegen auf dieser Erde. Herr, wir brauchen die Demonstration von deiner Wirkung. Wie ein Elia vom Karmel, was sagt, wie lange hinkt er noch auf beiden Seiten? Genau. Und ich will auch noch beten um Freisetzung für Sprachengebet. Für Leute, die sich sehnen, nochmal in einer neuen Tiefe mit ihrer Kommunikation zu treten, mit ihrer Verbindung zu sein. Herr, öffne du das Maul, öffne du die Stimme, öffne du die Zunge, dass nochmal auf eine neue Art und Weise gebetet werden kann. Wir brauchen eine bettende Schar, die so im Geist am Betten ist, die so im Geist verbunden ist. Oh Herr, setz du das frei. Danke vielmals. Danke Jesus, dass du am Freisetzen bist, Heiliger Geist. Ich will dich bitten, komm und wirk du unter uns. Ich will dich jetzt auch bitten, dass du jedes Herz berührst, das jetzt auch spürt in sich. Das ist etwas, was ich mir wünsche. Das ist etwas, was ich mich sehne danach. Das ist etwas, was ich mich ausstrecke danach. Du gibst gern. Du sagst, ich gebe gern. Bitte, das wird euch gehen. Und ich gebe keinen Stein, wenn man um Brot betet. Du gibst gern. Herr, setz frei heute Abend. Noch mehr von deinen Geistesgaben, noch mehr von deinen Wirkungen mitten unter uns. So ein guter Gott. So ein guter Gott. Und du hast so viel parat für uns, für die Region, da wo wir sind. Herr, was für ein Power heute Abend, der versammelt ist, wo morgen wieder gar arbeiten. Unglaublich. Setz frei. Im Namen Jesu. Amen.